Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Lieben. Es fing an mit Gott lieben, letzte Woche Nächstenliebe, diese Woche sich selbst lieben, nächste Woche Feindesliebe. Letzte Woche Nächstenliebe, Christian hat gepredigt und ein paar Gedanken für alle, die da waren oder für alle, die nicht da waren. Auf jeden Fall hieß es dort, jeder ist mein Nächster, der mir auf dem Weg meines Lebens begegnet und diesen Nächsten solle ich aktiv lieben. Heute geht es um die Selbstliebe. Warum? Es heißt ja immer das Doppelgebot der Liebe, man soll Gott lieben und man soll den Nächsten lieben. Aber heute geht es um die Selbstliebe, weil dieses Doppelgebot der Liebe heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, darüber heute zu predigen, habe ich mich überhaupt erstmal gefragt, darf man das überhaupt über die Selbstliebe predigen? Also darf man überhaupt was Positives dazu sagen? So könnte man auch fragen. Weil alles, was man vielleicht zur Selbstliebe sagt, könnte ja eigentlich egoistisch oder narzisstisch rüberkommen. Manche Christen behaupten das. Selbstliebe ist falsch. Denn wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann müsste man das eher so verstehen. Liebe deinen Nächsten und verleugne dich selbst. Ja, Jesus hat das gesagt, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also Selbstliebe wird zur Selbstverleugnung. Irgendwie macht das für mich nicht wirklich Sinn. Denn hier steht ganz klar, was Jesus sagt, liebe den Nächsten, wie du dich selbst liebst. Und eine andere Übersetzung von diesem Text kann man auch nicht machen. Liebe den Nächsten, wie du dich selbst liebst. Aber andere Kritiker sagen, wir dürfen uns eigentlich gar nicht selbst lieben. Vielleicht gehörst du zu denen, denn wir Menschen, wir sind ja von Grund auf eigentlich falsche Menschen. Wir sind von Sünde durchzogen und wir sind verdorben. Und sich selbst zu lieben, das geht eigentlich überhaupt nicht. Das wiederum finde ich auch irgendwie komisch. Denn in der Bibel heißt es, wir sollen den Nächsten lieben. Und wenn der ja so ist wie ich, nämlich auch ein Mensch, dann würde ich ja den nächsten Verdorbenen lieben. Und den soll ich auch noch lieben. Aber mich darf ich nicht lieben? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Andere sagen, vielleicht gehörst du zu denen, über Selbstliebe darf man gar nicht predigen, weil das Wort Selbstliebe kommt auch gar nicht in der Bibel vor. Das stimmt. Genauso wie Worte Asyl, Umweltschutz, Menschenrechte und viele andere Worte auch nicht in der Bibel vorkommen, kommt das Wort Selbstliebe auch nicht in der Bibel vor. Aber das heißt noch lange nicht, dass man oder dass die Bibel überhaupt nichts zu diesem Thema zu sagen hat. Eine andere Übersetzung dieses Doppelgebotes der Liebe, das Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, war von Martin Buber. Er hat gesagt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das fand ich spannend, als ich das gelesen habe. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Mein Nächster ist mir gleich. Doch heißt das jetzt, nur weil die anderen irgendwie gleich sind wie ich, dass ich mich jetzt nicht mehr lieben soll? Wenn ich doch dem Nächsten eigentlich in Liebe begegnen soll, weil er ja gerade auf einer Stufe sozusagen mit mir steht, heißt das ja wieder im Umkehrschluss, ich liebe mich selbst, weil ich ja auch den Nächsten liebe. Liebe dich selbst, so wie du den Nächsten liebst. Wie auch immer man es dreht und wendet, Jesus sagt hier, liebe dich selbst. Vielleicht sagst du, ach cool, das wollte ich schon immer mal hören, schönen Abend noch, danke, ich gehe dann mal. Aber meine Frage ist schon an dieser Stelle, tun wir das denn? Tun wir das? Lieben wir uns selbst? Um das herauszufinden, ist es manchmal ganz hilfreich, sich so manche gesellschaftliche Trends und Moden anzuschauen. Weil solche Trends und Moden und ja, das, was man so sieht und mitbekommt, irgendwie ausdrückt, wie der Durchschnittsbürger die Welt, aber auch vor allen Dingen sich selbst sieht. Und ich habe mal so ein paar Trends rausgegriffen, von denen ich denke, dass sie ganz gut zu dem Thema Selbstliebe passen. Ein erster Trend. Der Mensch in 2014 wünscht sich Selbstverwirklichung. Also groß rauskommen, irgendwie Ziele erreichen, die man sich gesteckt hat. Jeder soll sehen, wer ich bin. Zum Thema Selbstliebe, positiv gewendet heißt das. Scheinbar mögen die Menschen in 2014 sich, weil sie wollen genau das, sich selbst verwirklichen. Andersrum gedreht, vielleicht nicht so positiv an der Geschichte ist, wer sagt mir denn, dass ich mich jetzt genug selbst verwirklicht habe, dass es in Ordnung ist und ich jetzt aufhören kann damit? Wann ist denn Ende damit? Wann bin ich denn in meinen Augen eigentlich genug ich selbst geworden? Zweiter Trend. Für den Menschen von 2014 sind Social Medias, Facebook und Co., ein besonders wichtiger Kanal, sich dieser Welt mitzuteilen. Hier ist ähnlich. Vielleicht ertappst du dich hier vielleicht ein bisschen, genauso wie ich. Bei Facebook sollen mich andere wahrnehmen, andere mögen. Irgendwie etwas sehen von dem, was ich von mir preisgebe. Positiv gesagt könnte man wieder sagen, ach, die Menschen, die alle bei Facebook sind, halten scheinbar relativ viel von sich, weil sie kein Problem damit haben, das mit der Welt zu teilen. Sie scheinen sich selbst zu lieben. Vielleicht negativ gewendet, habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Menschen, und manchmal tappe ich mich auch dabei, wenn ich bei Facebook unterwegs bin, freue ich mich über jeden Like, den ein Foto von mir bekommt, und ich merke, dass diese Anerkennung mir irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise gut tut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele meiner Facebook-Freundschaften mehr Worte am Tag auf ihre Seite schreiben, als tatsächlich über ihre Lippen kommt. Also so viel würden sie mit anderen gar nicht reden, als dass sie da schreiben. Vielleicht kennst du die auch. Und plötzlich wird so das virtuelle Ich, dieses Internet-Ich, wird irgendwie immer größer, und dieser Mensch, der eigentlich mit anderen Menschen redet, wird plötzlich immer kleiner. Und irgendwie führt das dazu, dass ich mir so eine Fassade aufbaue, die andere irgendwie vielleicht nicht durchdringen sollen. Warum auch immer. Ich habe manchmal meine Gründe, warum ich Dinge dort nicht schreibe. Ganz bewusst nicht schreibe. Und ganz bewusst Dinge schreibe, die andere lesen sollen. Dritter Trend. Ich habe gelesen, im Jahr 2013 ist die Kosmetikindustrie um 3,9% im Umsatz gestiegen. Auf ca. 1,9 Milliarden Euro in Deutschland. Man könnte da denken, okay, cool, mittlerweile pflegen sich auch Männer. gerade nämlich in der Männerkosmetik ist das besonders eklatant gewesen, der Anstieg. Positiv gesehen könnte man sagen, der Mensch wird sich selbst ein bisschen wichtiger. Er hält mehr von sich. Und ich meine, die Kosmetikindustrie wirbt ja eigentlich immer so mit der versteckten Botschaft, wir verändern ja nichts an dir, sondern wir unterstreichen nur das, was du sowieso schon bist an Schönheit. Aber man muss ja auch ehrlich zugeben, Werbung, gerade in diesem Bereich, funktioniert ja nur so gut, weil sie ständig mit unserer eigenen Unvollkommenheit spielt. Erst wenn du das oder das besitzt oder so aussiehst, dann kannst du dich wirklich selbst erst annehmen. Dann bist du gut genug. Dann bist du im Mainstream. Dann bist du gesellschaftlich anerkannt und hast irgendwie einen Grad von Schönheit oder was auch immer erreicht. Der vierte Trend. In meinem Alltag spielt in letzter Zeit irgendwie, vielleicht bei euch ja auch, nicht unbedingt bei mir, aber so in meinem Umfeld das Thema Diät eine gute Rolle. Bei mir sollte es vielleicht mal eine höhere Rolle spielen. Aber es gesundes und langes Leben kommt auch dazu. Und der Mensch, habe ich so das Gefühl, in unserer heutigen Zeit versucht immer mal wieder seinem Körper was Gutes zu tun. Wer von euch hat gefastet dieses Jahr? Okay. Ah, nicht so viele. Aber vielleicht habt ihr trotzdem irgendwas anderes getan, was eurem Körper gut tut. Fasten soll ja den Körper entgiften und alles aus dem Körper rausbringen, was nicht so gut ist. Und dann fühlt man sich scheinbar wieder wohler. Und die Medizin zum Beispiel versucht, das Altersgehen zu finden, um den Menschen möglichst lange und ohne Schmerzen leben zu lassen. Und ich beobachte immer mehr, dass das Lebensgefühl ganz stark über Gesundheit und Schönheit definiert wird. Man kann ja mittlerweile vieles für sein Aussehen tun und auch für die Gesundheit tun. Aber die Kehrseite von der Geschichte ist, was ist denn eigentlich mal, wenn ich alt werde? Wenn ich Falten bekomme? Wenn meine Haare plötzlich ausfallen? Dazu kann man mich gerne befragen. Wenn ich mal einen Unfall habe und plötzlich nicht mehr so mobil bin, wie ich es jetzt bin, kann ich mit einer chronischen Krankheit immer noch sagen, ich liebe mich, so wie ich bin. Fünfter und letzter Trend. Yoga und Co. Irgendwie Seelendusche. Irgendwie Rundumerholung. Irgendwas Gutes. Atmen für die Seele. Mal so innerlich durchatmen. Kopf ausschalten. Yoga, stille Wochen, Klostertage. Entschleunigung. Etwas, was du vielleicht schon gemacht hast dieses Jahr. Vielleicht hast du es noch nötig und freust dich drauf. Positiv gesagt könnte man sagen, der Mensch hat endlich verstanden, dass er nicht nur aus seinem Körper besteht, sondern auch aus der Seele, die in ihm wohnt, aus seinem Geist. Der Mensch ist mehr als das, was man nur sieht. Negativ, irgendwie ein Gegengewicht zumindest zu dieser ganzen Geschichte ist, dass Fernseher und Smartphones immer länger laufen. Oder Tablets oder was auch immer. Neues Smartphone ohne Internetzugang undenkbar. Man ist immer irgendwie on, immer erreichbar. Alle Informationen sollten jederzeit abrufbar sein. Neueste Video anschauen, posten, teilen, klicken, liken, was auch immer. Und der Kopf wird geflutet jeden Tag durch Bilder, die ich vielfach vielleicht überhaupt nicht vergessen werde. Passt irgendwie, ist so völlig der Gegentrend zu dem Groß der Bewegung, so Yoga und Co., nämlich der Seele was Gutes tun. In China wird das gerade auf die Spitze getrieben. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht. Vielleicht sieht man das. Nämlich, die haben jetzt angefangen, Sidewalks, also Bürgersteige zu bauen, wo nur Smartphone-Besitzer oder Smartphone-Benutzer entlang gehen. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die keine Smartphones benutzen. Warum? Weil die Leute natürlich mit ihrem Smartphone so durch die Gegend laufen und nicht nach oben gucken und dadurch schon sehr erhebliche gesundheitliche Schäden davon getragen worden sind. Brüche und Gehirnerschütterungen und so weiter. Und deswegen ist das von der Regierung jetzt durchgesetzt. Es gibt jetzt immer mehr Bürgersteige, wo das passiert. Ja, und man fragt sich so, okay, das ist das, wohin der Mensch sich entwickelt. Und das wird immer mehr zu meinem Lebensmittelpunkt, wo ich mich eigentlich nur noch tagtäglich mit beschäftige. Warum eigentlich? Und hinter all diesen Trends steckt, glaube ich, die Frage, was bin ich wert oder was macht mich eigentlich wertvoll? In meinen Augen oder in den Augen von anderen? Wir sind nicht vollkommen. Wir wünschen uns, wertvoll und geliebt zu sein. Von anderen, aber auch von uns selbst. Woran machst du deinen persönlichen Wert fest? Also ich meine jetzt nicht deinen Marktwert irgendwie auf dem Single-Markt oder so, sondern deinen Wert als Menschen. An Trends oder an Zielen dieser Welt? Ich glaube, jeder von uns steckt sich irgendwie Ziele fürs Leben. So und so viel verdienen, so und so aussehen, das soziale Umfeld haben, die und die Karriere gemacht haben, ein Kind haben oder doch eher fünf oder das Ziel, möglichst nicht in die Gesellschaft zu passen oder was auch immer, irgendwann auszuwandern. Aber was passiert, wenn du diese Ziele nicht erreichst? Ich kenne Menschen, die daran kaputt gehen, dass sie diese Ziele nicht erreichen, die sie sich selbst stecken. Oder wo sie denken, dass sie Zielen hinterherlaufen müssen, die andere für sie gesteckt haben. Woran mache ich meinen Wert fest? Liebe ich mich erst dann, wenn ich all diesen Selbstansprüchen genüge? Oder erst, wenn ich eine gesellschaftliche Norm erfüllt habe? Ihr merkt selbst, das kann es irgendwie nicht sein. Unser Sein, unser Wert kann nur eigentlich an etwas festgemacht werden, was irgendwie außerhalb dieses Systems steht, in dem wir stecken. Wir feiern Gottesdienst, deswegen geht es um Gott und um den geht es auch an diesem Punkt. Unseren Wert können wir uns nicht selbst geben, weil wir immer wieder die Ziele und Werte und so weiter an die oberste Stelle setzen würden, die irgendwie in dieser Welt vorherrschen. Trends bestimmen irgendwie unser Leben, unbewusst oder bewusst. Also Gott selbst ist derjenige, Jesus selbst, der in unser System kam, obwohl er gar nicht in unser System eigentlich reingepasst hat und versucht hat, diese Welt von innen heraus zu verändern. Also, wenn es darum geht, um das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstwert, muss ich in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel eigentlich über Selbstliebe? Viele Menschen nennen die Bibel den Liebesbrief Gottes. Und dieser Liebesbrief beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Gott macht diese Welt und am Ende den Menschen. Und er guckt sich's an und sagt, Alter, habe ich das gut gemacht. Das war sehr gut. Wir Menschen, wir sind nach Gottes Bild gemacht. Damit ist nicht gemeint, dass irgendwo in mir so ein Teil steckt, den Gott vielleicht irgendwie gut findet oder sehr gut findet, sondern Gott macht den Menschen als eine Einheit von Körper und Seele. Und da steht, er bläst dem Menschen seinen Lebensatem ein und der Mensch wird eine lebendige Seele. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Das ist das ganze Bild Gottes, was Gott sich gedacht hat. Du bist Gottes Bild. Du entspringst Gottes Herzen und du lebst, weil Gott dir das Leben schenkt. Du lebst, weil du Gottes Schöpfung bist und diese Schöpfung ist sehr gut. Nicht nur ein Teil von dir, sondern du als ganze Person bist sehr gut. Doch den Menschen, uns reicht das scheinbar irgendwie nicht, sich vom Schöpfer das Prädikat sehr gut zusprechen zu lassen. Er möchte selbst entscheiden. Gut, böse, das kann ich doch nur entscheiden eigentlich. Und die Kehrtwende passiert, wie wir es in der Schöpfungsbericht lesen, in der Gott-Mensch-Beziehung. Und der Mensch wird sich selbst zu seinem Wertegeber. Und er betritt damit unweigerlich die Gottesferne. Aber Gott liebt diesen Menschen so sehr, dass er ihm immer wieder nachgeht, ihn nicht verlässt, obwohl er sich 100 Male abwendet von ihm. Er geht mit einem Volk, baut dieses Volk zu einem Leuchtturm in dieser Welt, das seine Liebe widerspiegeln soll und macht es größer und größer und es geht wieder irgendwie den Bach runter und Gott hält aber an diesen Menschen fest. Und dann im Neuen Testament trifft er die Entscheidung und hat sie wahrscheinlich schon vorher getroffen, ey, die kapieren das nicht, wie sehr ich die lieb habe. Ich muss da selbst hin. Und Gott kommt als Mensch, um uns von Auge zu Auge gegenüber zu stehen und zu treten und uns die Hand zu geben, uns aufrichten zu lassen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, sich berühren lassen, mit uns essen, seine Liebe teilen, sein Leben geben. Und das Neue Testament ist voll, gerade die Evangelien, wenn Jesus Dinge erzählt und sagt über das Herz seines Vaters, wie sehr Gott dich liebt. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht, ich ergänze, in der Gottesferne verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 16, Vers 27. Der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich liebt, habe ich euch geliebt. Und in Römer finden wir zum Beispiel die Zusage, die für immer gilt. Römer 8, Vers 39. Weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Die Kernbotschaft der Bibel ist, Gott liebt dich. Und was heißt das jetzt? Ob ich mich lieben kann, ob du dich lieben kannst, das hängt ganz viel damit zusammen, nicht nur, aber ganz viel damit zusammen, welches Gottesbild du zum Beispiel hast. Unser Gottesbild beeinflusst unser Selbstbild immer wieder. Wenn wir denken, Gott ist irgendwie so einer, dem ich genügen muss, der irgendwie mit Zeigefinger vor mir steht und mir ständig sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann werde ich persönlich von mir immer denken, ich bin nicht gut genug. Wenn ich andersrum denke, mein Selbstbild bestimmt natürlich auch mein Gottesbild. Denn so sehr, wie ich mich sehe, nämlich vielleicht total unvollkommen und ich sage, ich bin immer wieder am Scheitern, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht an einen Gott glauben können, der mir zusagt, ey, du bist wertvoll, so wie du bist. Selbstliebe bedeutet also in der Bibel, mich als sehr gut gemachtes Geschöpf Gottes anzunehmen. Selbstliebe, sich selbst zu lieben, ist also etwas in diesem Sinne, was Gott sich total wünscht. Etwas von Gott gewolltes. Selbstliebe aber nicht im Sinne von Egoismus oder Narzissmus, wo ich nur mich oder ich mich selbst an die oberste Stelle setze, sondern gerade meinen Wert von der obersten Stelle her definiere. Selbstliebe bedeutet nun für mich, oder woher kommt sie? Ich erkenne, dass Gott mich liebt und ich darf mich lieben. Dieser Zuspruch steht mir, besteht für mich. Ich darf glauben und vertrauen, dass diese Liebe für mich gilt, bedingungslos. Ich bin sein Kind. Und wenn wir von Liebe in der Bibel reden, reden wir, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Knackpunkt dabei, nicht von diesem romantischen Lieben, wie wir das kennen. Wir nehmen uns mal in den Arm und wir kuscheln mal eine Runde, geben uns ein Küsschen und haben uns irgendwie lieb. Sondern Liebe in der Bibel ist immer etwas Dynamisches, immer etwas, was in eine Richtung gerichtet ist, immer etwas, was auf einen anderen zugeht, auf eine andere Person gerichtet ist, auf Gemeinschaft aus ist. Liebe setzt frei, etwas zu tun. Das bedeutet, sich selbst zu lieben, heißt nicht, sich irgendwie selbst in den Arm zu nehmen und sich hinzusetzen und sagen, ach, ich habe mich ja so lieb oder Gott hat mich so lieb und deswegen habe ich mich auch lieb, sondern es wird sich in Handlungen ausdrücken. Handlungen zu mir selbst. Liebe zu mir selbst wird sich auch in Handlungen ausdrücken. Und Jesus ist immer ein gutes Vorbild in vielen Dingen, wahrscheinlich allen. Wie hat Jesus denn eigentlich Selbstliebe gelebt? Was hat er denn für Handlungen gehabt? Jesus war einer, der sich immer wieder zurückgezogen hat in seinem Alltag. Der gesagt hat, ich brauche meine Zeiten, ich kenne meine Grenzen, ich brauche meine Zeiten, wo ich mit Gott, mit meinem Vater alleine bin, wo ich diese Beziehung zu meinem Vater leben kann. Jesus war einer, der nicht sonderlich viel darauf gegeben hat, was andere von ihm denken. Der hat sich nicht so sehr beirren lassen, hat eine Predigt gehalten und dann wurde Widerspruch eingelegt, dann hat er gesagt, ach so, ja okay, darauf können wir uns auch einigen, sondern ihm war schon klar, was er da so sagt. Und ihm war auch klar, was er für einen Stellenwert bei seinem Vater hatte. Und Jesus war einer, der diese Selbstliebe, weil er sich selbst annehmen konnte als Kind Gottes, als Sohn Gottes, dass diese Liebe auch aus ihm immer wieder herauskam und er diese Liebe anderen Menschen gezeigt hat. Damit sie diese Liebe, nämlich als Liebe ihres Vaters, auch für sich annehmen können. Und auf uns übertragen, was bedeutet das im Umgang mit mir selbst? Prinzipiell haben wir die Freiheit, von Gott alles zu tun und zu lassen, was wir wollen. Aber das steht auch ganz klar und das wissen wir auch, es ist nicht alles gut für uns. Ein Schritt zur Selbstliebe ist es also, konsequenter irgendwie und verantwortungsvoller mit seiner Zeit, mit seinem Körper, mit seiner Seele umzugehen. Und ich glaube, von Zeit zu Zeit ist es ganz wichtig, sich mal die Frage zu stellen, immer wieder, ich gebe euch nicht die Antworten, sondern die dürft ihr euch selbst geben. Wie viel Wert lege ich zum Beispiel darauf, was andere von mir denken und halten? Wie viel Wert lege ich darauf, was andere von mir denken und halten? Was bedeutet es, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin für meine Freizeit- und Arbeitsgestaltung? Womit verplane ich meine freie Zeit, die ich habe? Was tut mir da gut und was vielleicht nicht? Auch in der Arbeit. Welchen Stress lade ich mir auf? Und hinter welchem Stress steckt vielleicht sogar eine falsche Motivation, so nach dem Motto, ach, wenn viele sehen, dass ich viel mache, dann finden die mich ja bestimmt toll. Ich kenne das von mir. Aber auch eine andere Frage, womit füttere ich mich eigentlich als Geschöpf Gottes? Und damit meine ich das nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz wortwörtlich. Was esse und trinke ich eigentlich, wenn ich von Gott als Einheit von Seele und Körper und Geist gesehen werde? Dann darf ich mir diese Frage auch mal stellen. Und warum tue ich das eigentlich? Ist da wirklich alles gut für mich? Aber womit füttere ich auch meine Seele und meinen Geist? Welche Bücher, welche Filme, welche Videos tue ich mir an und welche nicht? Welche hinterlassen bei mir vielleicht einen echt beschissenen Abend, weil ich mir das angetan habe, und schlechte Gedanken und ein negatives Selbstbild und ein negatives Gottesbild? Und was sind die Dinge, die mir eigentlich gut tun und die eigentlich mich eher erfüllen würden, wenn ich sie mir reinziehe? Und wie gehe ich als Geschöpf Gottes eigentlich mit den anderen Geschöpfen um? Also, wie lebe ich meine Freundschaften und meine Beziehungen? Und das führt uns zu der Frage, nämlich dem Umgang mit dem Nächsten, weil in 1. Johannes 4, Vers 19 steht, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das hat Jesus immer wieder gezeigt, sich selbst anzunehmen als Kind Gottes bedeutet, dass ich, und deswegen auch das Doppelgebot der Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bedeutet immer, den Menschen so zu behandeln, wie Gott ihn sieht, nämlich genauso als ein Kind Gottes. Es gibt viele Menschen, glaube ich, wahrscheinlich auch in diesem Raum, denen fällt es irgendwie schwer, sich selbst anzunehmen, weil sie nicht so viel Liebe erfahren haben in ihrer Vergangenheit. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir, weil wir einander brauchen, um uns das zuzusprechen, um uns das zu zeigen, in Gesten, in Worten, in Taten, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Meinem Nächsten aktiv zu lieben bedeutet, ihm diese Liebe Gottes wiederzuspiegeln. Und gelebte Selbstliebe führt also damit raus aus der Isolation und weg von so einem Gehweg, wo man nur auf sein Smartphone guckt und nur noch irgendwie das virtuelle Ich versucht zu größer zu machen. Raus aus der Isolation, rein ins Menschsein. Wenn ich Mensch bin, bedeutet das, dass ich auch eine Verantwortung für diese Schöpfung habe. Also auch Verantwortung übernehmen für die Menschen, die mir an die Seite gestellt sind. Unser ganzer Körper ist darauf ausgelegt, die Umwelt wahrzunehmen, in Interaktion mit ihm zu treten. Menschsein bedeutet, unseren Mitmenschen wahrnehmen und ihnen mit unserem Sinnen begegnen, mit dem Tastsinn. Eine freundliche Berührung kann so viel aussagen. Jemanden, ja, in die Augen schauen. Ein Blick sagt manchmal mehr als 1000 Worte, und das meine ich jetzt nicht romantisch, sondern eher auf der Ebene, ich nehme dich wahr. Jemanden zuhören ist etwas, was, glaube ich, ein seltenes Gut geworden ist, dass man jemanden hat, der einen zuhört, weil diese Dinge manchmal einfach im Weg sind. Ich mache Schritte auf Menschen zu, denn sie sind wie ich. In Selbstliebe verurteile ich niemanden, denn sie sind wie ich. Weil ich mich selbst lieben kann, mache ich niemanden fertig, denn sie oder er ist wie ich. Weil ich geliebt bin und mich selbst liebe, ermutige ich meinen Nächsten, denn er oder sie ist wie ich. Ich helfe anderen bei Heilungsprozessen, denn sie sind wie ich. Und ich schenke meine Zeit den Einsamen und Verlassenen, denn sie sind wie ich. Ich bin gemeinsam mit ihnen unterwegs zu Gott, denn sie sind wie ich, Gottes geliebte Kinder. Du bist Gottes geliebtes Kind und du darfst dich selbst annehmen, so wie du bist, in deinen Grenzen und in deinen Möglichkeiten. Du darfst Gottes Zusage vertrauen, dass er immer bei dir ist, egal was andere sagen. Lebe diese Liebe zu dir selbst ganz aktiv, weil es dir gut tut, weil du Verantwortung für dich trägst. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.